Jesus am Anfang seines Dienstes nachdem er getauft wurde und in der Wüste geführt wurde. Interessant, dass Gott in der Situation von Himmel hinabschaut, die Himmel öffnen sich und der Geist Gottes kommt auf Jesus herab in der Form einer Taube. Beobachte Tauben, weil der Heilige Geist verglichen wird mit einer Taube. Und Taube sind uns, ja, oder sind Vögel, sind Tiere, die uns sehr nahe sind eigentlich als Menschen. Sie leben gern in Städten. Sie, wenn wir im Park sitzen, dann kommen sie uns ganz, ganz nah, leise, unbemerkt. Manchmal plötzlich ist die Taube da ganz nah bei uns und Papa sagt zu den Kindern, guck mal, wie dicht dran, die Kinder sind regelrecht erschrocken, so dicht dran. Ne? Aber in dem Moment, wo wir uns rückartig bewegen, wo sie Gefahr spüren, dann sind sie weg. Und das legt Jesus aus und auch Paulus. Und Paulus sagt, passt auf, dass ihr den Heiligen Geist nicht betrübt. Das geht sehr schnell, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Unser fleischliche Gesinnung betrübt den Heiligen Geist. Aber dieser Geist kommt auf Jesus herab und Papa schaut vom Himmel herunter und sagt, das ist mein lieber Sohn. Das, was er hier tut, das gefällt mir, an dem ich wohl gefallen habe. Ich mag ihn. Er ist ja Gott Mensch geworden hier, Jesus, in dieser Situation. Und Gott schaut von Himmel herab, wie bei der Schöpfung, der erste Adam und der zweite Adam. Das ist schön, was hier geschieht. Ich freue mich an meinem Sohn. Und er sagt es auch uns, bin ich sicher. Ich sage das jedes Mal bei der Taufe. Er schaut nicht nur zu Jesus hinunter hier, in seine Liebe und Selbstlosigkeit für die Menschheit. Er verlässt ja den Himmel, die Herrlichkeit, zieht seine Herrlichkeit aus und wird zu unser aller Diener. Hier unten auf Erden, er identifiziert sich mit uns, unreine Menschen. Und Gott gefällt diese Haltung, diese Demut, dieser Zerbruch, diese Gebrochenheit, diese unbegrenzte Liebe. Liebe, das alles in Kauf nimmt. Und er nimmt tatsächlich anscheinend alles in Kauf, denn der Geist Gottes führt Jesus wohin? In einen Blumengarten? Zu einer Oase? Nein, in der Wüste. Gott tat es bei Jesus und Gott tut es auch bei uns. Er führt uns in der Wüste, weil er ein eifersüchtiger Gott ist. Er möchte uns für sich ganz alleine haben. Und dieser Gedanke hat mich immer bewegt. Normalerweise hat man so Probleme mit Eifersucht, auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Ist ja nur eifersüchtig, ne? Oder die Kinder, wisst ihr. Eigentlich ist göttliche Eifersucht gut. Er will uns nicht teilen mit all dem, was unrein ist. Er will uns heiligen, ganz für sich haben. Und da sind wir sicher, wenn wir bei Jesus sind und in ihm bleiben. Haben wir gestern schon gesehen. Also wird Jesus hier in der Wüste geführt. Und nachdem er zurückkommt aus der Wüste, nachdem sein Glaube geprüft wird, indem dass er alles lässt, alle Gemeinschaft mit den Menschen, allen Wohlstand, alle äußerliche Sicherheiten, dann in der Wüste gibt es kein Wasser und kein Brot. Komischerweise tut Jesus das mit dem Volk, oder tut Gott das mit dem Volk Israel, oder? Er führt sie nach Kanaan schon, aber durch die Wüste. Er will sein Volk ganz für sich gewinnen. Und nachdem er geprüft worden ist. Sein Glaube, das stärkt mich. Ich frage mich immer, warum prüft Gott mein Glaube? Er weiß doch, ob ich glaube oder nicht. Warum prüft er das? Wisst ihr, warum er es prüft? Damit wir wissen, ob wir glauben oder nicht. Wir sollen erleben, dass dieser Same, das er da hinein gepflanzt hat durch seinen Heiligen Geist, dieses unvergängliche Same nicht herauszureißen ist. Das geht gar nicht. Das kann der Teufel nicht. Das, was Gott uns gegeben hat, ist versiegelt. Es ist unter der Erde und der Teufel findet es nicht und er kann es auch nicht rausreißen. Also führt Gott uns in eine Wüste, um seine Beziehung zu uns zu vertiefen und damit wir sehen und erkennen, der Teufel kommt dann und versucht Jesus dreimal und da er es nicht zu machen. Und was wendet Gott an oder Jesus an? Um den Teufel zur Flucht zu treiben, wieder zurück zu gestern. Und damit werden wir uns heute Abend ein Stückchen beschäftigen. Mit dem Wort Gottes und nichts anderes. Es reicht. Er hat Angst vor Licht und Wahrheit. Der Teufel flieht. Es ist wie die Finsternis, ne? Wenn wir das Licht anmachen in einem dunklen Zimmer, was weicht denn? Überwältigt die Finsternis das Licht und erstickt es und erdrückt es niemals. Es ist ein natürliches Gesetz, ein physikalisches Gesetz, dass die Finsternis weichen muss. Und nun kommt Jesus zurück, nachdem er die Finsternis überwunden hat und erkannt hat, Gott ist bei mir, ich bin mehr als Überwinder durch Christus Jesus, der mich stark macht. Der Teufel und alle gefallene Engel können mich nicht fertig machen. Sie können mein Körper angreifen, aber dieses geistliche Samen können sie nicht rausreißen. Und Gott führt uns durch dunkle Täler. Er führt uns in der Wüste, um uns zu gewinnen. Und ich habe den Eindruck, für mich war es gestern Abend schwer. Für euch alle war es, glaube ich, schwer. Es war nicht einfach. Das Wort Gottes ist nicht immer einfach. Es stellt uns auf den Prüfstand. Glauben wir das, was wir als Thema haben jetzt diese zwei Tage, dass Jesus alles ist? Ist er genug? Is he all sufficient? Is he everything to me? Wir singen's auf Deutsch und auf Englisch. Und Gott rüttelt es und prüft uns manchmal durch ein Wort, das euch sicherlich nicht für euch nicht gewesen ist, für mich ist es genauso schwer. Und wir spüren auch diese Auseinandersetzung, wenn wir jetzt, aber Paulus sagt ja, ich stehe hier und ich lasse mich nicht rücken. Ich lasse mich nicht unter Druck bringen von diesen Philosophen, von diesen Christen, die in ihre Werke Gerechtigkeit finden. Das ist alles so eng. Das nimmt mir diese Freiheit, die Gott mir gegeben hat, als er aus dem Himmel hinuntergeschaut hat und gesagt hat, seht, das ist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, an dem ich Freude habe. Und diese Freiheit bringt uns ja diese Freude. Es ist ja so sehr miteinander verbunden. Dann sein Geist ist ein Geist der Kraft, der Freiheit und der Freude und nicht des Gesetzes. Gott zwingt seine Kinder nicht. Wir sind wozu berufen? Zu Freiheit. Er will uns doch nicht zu Sklaven des Gesetzes. Er ist doch gestorben, um für uns das Gesetz zu erfüllen. Und er möchte nicht, dass diese frommen Schleicher, so werden sie auch hier dargestellt im Wort, das wir gestern gelesen, uns diese Freiheit und Freude, die Jesus das Leben gekostet hat. Paulus sagt an anderen Stellen, wollt ihr das zunichte machen? Das, was ich euch verkündigt habe, das, was Christus euch gebracht hat, der Grund, warum er gestorben ist, gekommen und gestorben ist, wollt ihr das alles zunichte machen? Das ist das Wertvollste, was wir haben. Wir lassen uns das nicht nehmen. Und Jesus setzt sich hier hin. Interessant ist, dass Jesus sich hinsetzt. Ich bin natürlich viel gereist als Missionar und man muss hier und da Vorträge halten und ich bin in katholischen Kirchen gewesen, ich bin in evangelischen Kirchen gewesen, ich bin in presbyterianischen Kirchen gewesen, ich bin in evangelischen Gemeinden gewesen, ich bin in Pfingstgemeinden, ich bin in charismatischen Gemeinden, ich bin in Holland, ich bin in England, ich bin in Schottland, ich habe auch in Südamerika gepredigt in den letzten Jahren, ich bin in spanisch, englisch und deutsch sprechenden Gemeinden gewesen, die sind alle anders. So anders. Aber ich werde das nie vergessen, als ich 2 oder 3 Mal in eine presbyterianische Gemeinde predigen müsste. Da gibt es kein Musikinstrument, da gibt es keine Blume und es gibt keine Blumen. Die Gemeinde ist ganz schlicht gestaltet. Und der Gottesdienst auch ganz schlicht, die singen keine Chorusse, auch keine Kirchenlieder. Sie singen nur das geschriebene Wort Gottes, sie singen nur Psalmen. Weil das Wort Gottes inspiriert ist und die singen nichts anderes als das, was inspiriert ist. Das ist das, was sie glauben, was sie vertreten und das kann man stehen lassen. Aber es ist alles unheimlich schlicht gehalten. Da steht ein sogenannter Presenter auf, das ist derjenige, der das Gesang leitet. Und er steht unter dem Pastor in so einen kleinen Kasten, das ist wie beim Känguru, ne? Dieser Beutel da vorne, ne? Der Pastor ist oben, das ist Kopf des Kängurus und der Gesangsleiter ist da drunter und sitzt in so einem kleinen Kasten, wirklich. Und er steckt den auf mit seinem Liederbuch und er stimmt das an. Und dann singt er los und die Gemeinde singt mit. Total urig. Weltfremd für uns. Aber die halten das schlicht, damit der Mensch nicht abgelenkt wird vom Wort Gottes. Denen ist das Wort Gottes so wichtig. Es darf keine Ablenkung geschehen. Aber für mich war das, lange Rede, kurzer Sinn, so speziell. In diese ganze Schlichtheit dachte ich, passt nicht das, was sie so hier machen, wenn sie erwarten, dass der Pastor da hochklettert über den Gesangsleiter. 2, 3 Meter drüber, du stehst 5 Meter über die Gemeinde, schaust herab auf die Gemeinde und predigst hoch erhaben über, der Bezug zur Gemeinde ist nicht da. Und lange Rede, kurzer Sinn, was tut Jesus? Er setzt sich hin und predigt. Er hat diese Art von Vollmacht, von Überlegenheit, von hoch erhaben sein. Gar nicht nötig. Und das ist etwas, was ich liebe in Calvary Chapel, dass wir als Diener Gottes der Gemeinde so nahe sind. Wir sitzen am selben Tisch, wir essen dasselbe Essen, wir unterhalten uns, wir verdienen nicht mehr oder weniger als der Durchschnittsmitglied in der Gemeinde. Wir führen ein schlichtes Leben. Und so ist es mit Jesus. Und Jesus setzt sich hin und tut das Wort auf, öffnet seine Rolle und legt das Wort Gottes Vers für Vers aus. Und in dem Ganzen hier kommt er, nachdem er, oder ja, nachdem er verkündigt hat, und seine erste Botschaft ist: Selig sind die, die Seligpreisung. Preisung. Auf Englisch heißen die Beatitudes. Ich finde das stark. Das geht um Gesinnung. Wie deine Gesinnung sein soll, darum geht es hier. The Beatitudes. What your attitude should be. Darum geht es hier. Die Gesinnung des Herzens. Er spricht gar nicht über Werke oder Wirken, über Gesetze. Nein, er sagt, so möchte ich, dass ihr gesinnt seid, so wie ich gesinnt bin. Darum geht es in den Seligpreisungen. Und wenn er damit fertig seine erste Botschaft ist, das scheint Jesus so wichtig zu sein, sagt er uns, was wir sind. Wir sind Licht und Salz. Wir dürfen uns nicht verstecken. Was soll denn ein Licht unterm Bett sein? Das bringt gar nichts. Das ist nicht ein Ort. Ein Licht ist dafür geschaffen, dass es hochgestellt an der Wand gehängt, wie damals deren Öllampen. Die wurden an der Wand gehängt, auf den Tisch gestellt, aber doch nicht unterm Tisch. Und interessanterweise, ich habe da gestanden, wo Jesus damals stand. In etwa, wir wissen ja von den Geschichten her, in etwa, wo Jesus war. Und das ist so, dass wenn man von dort hinaufschaut, ist es so, ich war auch abends da, ist echt ein Vorrecht, in Israel gewesen zu sein. Man sieht die biblischen Geschichten aus einem ganz anderen Winkel. Sie werden lebendig, weil wir da sind, wo Jesus gewesen ist, da sind, wo David war, als er Goliath geschlagen. Wir sehen dieselben Berge, wir sehen dieselbe Kultur, wir hören dieselbe Sprache, wie damals Jesus und seine Jünger gesprochen haben. Und da oben auf dem Berg ist so eine Stadt. Und wenn man abends aufschaut, sieht man, wie sie leuchtet in Dunkelregel, sie flackert. Wir sind wie ein Dorf, ne? Auf dem Berg ist, oben. Die Welt soll uns sehen. Wir haben eine warnende Funktion für diese Welt. Wir sind Licht. Wir warnen Menschen, die im Finsternis leben, über die Gefahren, die geborgen sind in der Dunkelheit. Licht einmal, spricht er erst, und dann sind wir Salz, Würze. Wie ich gestern Abend sagte, unser Leben muss gewürzt sein. Ich war ein paar Mal in meinem Leben im Krankenhaus. Meine Kinder waren oft, gerade wie gesagt, der Jason, der 22-Jährige, der hat mehr oder weniger jahrelang im Krankenhaus gelebt. Und was ist unangenehm, außer OPs und die schlecht gelaunten Krankenschwestern? Das Schlimmste ist, glaube ich, das Essen, weil es fade ist. Oder? Ist es nicht gesalzen? Ist es so fade? Das ist unschön. Es hat nicht die Würze. Und wieder zurück, Paulus ist ein würziger Kerl. Er nimmt Dinge bei Namen und er gebraucht das Wort so wie ein zweischneidiges Schwert, so dass es trennt Mark und Bein, und dazu ist es da, nicht um zu streicheln oder um die Butter zu schmieren oder die Nutella über den Kuchen, die schöne Schokoladencreme obendrauf. Nee, die ist da, um hineinzufahren und zu trennen, und das tut so weh, aber das muss ja alles raus, diese Alter. Die Unreinheit in uns, dann diese Unreinheit macht uns blind für diese Erkenntnis im Wort Gottes. Und erstaunlich ist es so bei Jesus gewesen, dass er zu seinen Jüngern, stell dir vor, wer vergleicht sich dann hier mit Matthäus oder mit Markus oder mit Lukas, ne? Oder mit Philippus? Egal, wir vergleichen uns doch nicht mit diesen Gottesmännern, die 12 Jünger, die Aposteln. Wir sind alle Jünger, aber wir sind nicht alle Apostel. Apostel gab es 12. Aber die sind so nah, die sind, es ist Wahnsinn, Johannes im Nachhinein, ne, nachdem Jesus entrückte, sitzt er sich hin und schreibt, hey, wir haben mit ihm gegessen, wir haben zusammengesessen mit Gott. Ich habe ihn angefasst, ich hatte meinen Kopf auf seine Brust. So nah bin ich Gott gewesen. Diese Jungs waren Gott so nah. Aber dennoch sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid jeden Tag mit mir 3 Jahre lang und ihr fragt mir, wer ist Gott? Ich bin Gott, seht ihr das nicht? Guck mal, wie blind unsere Unreinheit und Unglaube uns macht. Diese Männer Gottes, die eine Stellung haben, nicht nur hier auf Erden, sondern im Himmel. Sie waren ihm so nah und dennoch haben sie ihn nicht erkannt. Wodurch hat Hiob das gelernt? Doch durch eine schwere Botschaft ist er in diese Nähe hineingekommen. Ich kannte dich von Hörensagen, vor diesen ganzen Elend in Anführungsstrichen. Nun haben aber meine Augen dich gesehen. Diese Not, die harten Jahre, die Wüste, die Botschaft, das Wort Gottes ist wie ein Fels, es ist ein Licht auf unser Weg, es heilt, es richtet auf. Soll ich euch was sagen, was das Wort auch noch ist? Ein Hammer. Steht doch drin. Und es kann sein, dass wir gestern Abend so ein Stückchen Hammer hatten. Aber ich bin dankbar, dass Gott das Wort ein Hammer ist, denn ich habe ein steiniges Herz, ein hartes Herz. Und ich bin dankbar dafür, dass er das nicht so lässt. Ich danke ihm für seine Härte. Ich danke ihm, dass er härter ist als mein felsiges Herz, dass er wie ein Hammer aus Eisen ist. Mein Herz zerschmettert, ja zermalt. Ehe du mich gedemütigt hast, Gott, habe ich nichts erkannt und nichts verstanden. Und manchmal denke ich, dass das unser Problem ist. Wir wissen alles. Wie die Jünger. Petrus ist da so sicher. Ich? Dich verleugnen? Ich bitte dich. Ich schneide die Soldaten in Scheiben. Ich hau denen die Ohren ab. Und wenn das nicht reicht, kommt das andere Ohr und dann der Kopf ab. Ich? Dich verleugnen? Es war alles nur Fleisch. Total Fleisch. Nichts mit Gott zu tun. Er war überzeugt von sich selbst und seiner Fähigkeit, treu zu sein. Und er musste so gebrochen werden. Geweint wie ein kleiner Junge. Er hat alles geschmissen und ist zurückgedackelt zu seinen Netzen. Und hat wieder gefischt und hat noch seine Kumpeln mitgerissen. Komm, lasst uns fischen. Was soll denn das? Wir packen das nicht, ne? Aber interessanterweise, das, was mich auch bewegt, ist Gottes Haltung uns gegenüber. Wenn wir versagen, alles hinschmeißen, weil Gott vielleicht mit uns ein klares Wort gesprochen hat, um uns zu heiligen und zu reinigen und zu befreien von diesen Gesetzen, die aus uns Sklaven machen. Er ist so barmherzig und geduldig und setzt Petrus in seine Not. Und nachdem er auferstanden ist, was wird den Frauen gesagt? Geht und sagt den Jüngern, dass ich auferstanden bin. Geht und sagt Petrus und den Jüngern. Ist das nicht heftig? Gott denkt an Petrus, an derjenigen, derjenige, der versagt hat, fürchterlich versagt hat. Sein Trost gilt Petrus und er spricht Petrus Namen aus und sagt Petrus und den Jüngern. Zurück zum Text. Also wir müssen den Mut haben, uns nicht nur der Welt zu stellen, sondern diese Fragen, die auch innerhalb des Leibes Christi aufkommen, in diese zusätzlichen Lehren im Bereich der Philosophie und im Bereich der Gesetzlichkeit. Es ist immer so, es kommt immer so, es gibt nichts Neues unter den Himmel. Heute ist es genauso wie damals in Kolosse. Also, zurück zum Text. Und wir lesen hier ab Vers 13 in Kapitel 2 in der Hoffnung, dass wir bis Mitte 3 kommen und dann heute Abend Mitte 3 bis Ende, ein Teil von 4 auch noch. Und wir waren geblieben, wie gesagt, in Kapitel 2 und Vers 13. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Das Gesetz ist da, um uns von der Sünde zu überführen. Es ist wie ein Licht, das uns zeigt, dass wir verloren sind, hoffnungslos verloren in unsere eigene Unzulänglichkeit und Gesetzesübertretungen. Wir sind voll davon, es ist hoffnungslos. Und das Gesetz tötet, aber der Geist macht lebendig. Es ist immer zwei. Und in Römer sehen wir, wie Paulus sagt, ihr seid mit Christus begraben. Nicht in euren Grab, sondern in meinen Grab. Ich sehe, dass ich Probleme habe mit meiner Nase und ich habe da hinten Taschentuch oder in meine Tasche, entschuldigt. Aber ich habe sie hier in meiner Nase. Danke dir. Das war die Grundlage, die er hatte, gegen mich. Und da hat sich nichts geändert. Meine Augen und meine Nase laufen immer noch in der Verkündigung. Er tötet, aber er macht lebendig. Es sei nicht, der Same fällt im Boden hinein und es bereit, sich selbst zu sterben, wird es nie wachsen und Frucht bringen. Johannes sagt, und mein Gebet, mein Wunsch ist, dass ich abnehme und Christus in mir zunehmt. Das ist ein Prozess des Sterbens. Und je mehr wir uns selbst sterben, in Christus begraben, nicht in unseren Grab. Nein, in Christus begraben, wenn ich in Christus, welch eine Ehre, in sein Grab begraben zu werden. Und wozu? Um auferstehen zu können zum neuen Leben, doch nicht da drin zu bleiben, sondern als neuer Mensch stehe ich auf. Siehe, das ist mein geliebter Sohn, der da aufsteht aus dem Grabe heraus zum neuen Leben. Grabe der Taufe, es ist ein Wassergrab. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden. Und der Unbeschnittenheit eures Fleisches, Beschneidung ist nicht, lieber Gesetzeslehrer, sagt Paulus hier letztes Ende, ihr wollt die Heiden zwingen, dass sie sich beschneiden lassen? Nein! Das Gesetz ist geistlich zu interpretieren. Beschnitten wo, sagt das Wort Gottes? In unser Herzen. Nicht in irgendeine unserer Glieder. Nein, das Ganze muss beschnitten werden. Ihr Tod wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Ich habe oft gedacht, wie mag das gewesen sein im Alten Testament? Mann, wir haben das so schön komprimiert hier, zusammengefasst in kleine Schrift, auf dem dünnsten Papier, was überhaupt auf dem Markt ist. Geschwister, tu dir das mal rein. Diese Gesetze hier und erfülle sie alle. Das ist ein Wahnsinnsdruck. Und wenn ich sie breche, da muss ich los und ein armes Lämmchen finden, es kaufen, nach Jerusalem dackeln zum Tempel und einer Schlange wartet, dass es geschlachtet wird. Und am Ende ist es nur Stückwerk. Haben wir begriffen, was er da für uns gemacht hat? Darum sagt Paulus, Mann, diese Freiheit, lasst sie euch nicht nehmen. Leute im Alten Testament wussten, was das für Rituale, was das für Geld gekostet hat. Und die haben den ganzen Tag gesündigt. Das nahm doch kein Ende. Und das kostete ihnen das Leben, materiell gesehen. Er hat den Schuldbrief, diese ganze Gesetze, getilgt, damit seine Forderung gegen uns war. Und er hat ihn weggetan. Das Gesetz ist immer gegen uns. Habt ihr diese Gesetzeslehre erlebt? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin in viele. Ihr habt die überall. An den Abend, wo ich mit meiner Frau und Naomi, unsere erste Tochter, in eine Mission ausgesandt wurde, die große Veranstaltung, wir waren so gesegnet, die Geschwister haben uns die Hände aufgelegt, die haben uns gesegnet, die haben ein Opfer für uns gesammelt und die Gemeinde hatte Kaffee gemacht und es gab Kuchen und wir waren so gesegnet, bis zwei Brüder kamen aus der Bibelschule. Und die hatten an den Abend mein Zeugnis gehört. Denn es gehörte sich dazu, dass der Missionar ja sein Zeugnis gibt. Du hast gesagt, du bist ein geschiedener Mann. Und du willst Gott dienen? Das geht nicht. Amt eines Missionars oder Pastor steht dir nicht zu, laut Wort Gottes, denn du bist geschieden. Weg war der Segen. Teppich unter meine Füße weggezogen wurde. Das sind die Gesetzeslehre. Die machen uns fertig. Da ist keine Hoffnung, da ist keine Ermutigung. Warum? Es ist die Buchstabe, die ja tötet. Lasst euch das nicht nehmen, was Jesus uns gegeben hat. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht, den Christus. Damals war es, habt ihr Ben-Hur gesehen? Doch alle, oder? Und wer es nicht gesehen hat, sollte es sehen. Es ist ein alter Film, aber heftig gut. Ich werde das nie vergessen. Diese Szene, wo Jesus ist so im Hintergrund, ne? Und die Soldaten, die römischen Soldaten, die Gefangenen vorführen, die Feinde Roms. Sie werden vorgeführt, sie laufen so an Bergen lang oben, ne, wo alle sie sehen können, nackt, die haben nur einen Lappen, ne, um die Taille. Sie sind in Ketten, deren Waffen, sie hatten ja Waffen, sie waren mächtige Krieger. Waffen sich weg, Schilder, sind weg. Sie sind entwaffnet, sind nackt ausgezogen und werden in Ketten abgeführt, vorgeführt. Hey, das hat Gott getan mit Satan und seinen Engeln. Entmachtet, entwaffnet, erniedrigt, nackt, ausgezogen, an Ketten abgeführt. Sie haben keine Macht über uns. Gestern Abend sagte so, ich glaube, es war Regine, sie sagte, na, jemand, der aus dem Geist geboren ist, lasst euch das nicht nehmen, kann nicht besessen sein. Das lehrt Christus. Wo Christus einzieht, weicht der Teufel, und der Teufel kann niemals wieder einziehen. Er kann von außen manipulieren, aber lasst uns doch nicht von dieser Irrlehre, Irrlehrern sagen, dass wir besessen sein können. Das widerspricht das Wort Gottes. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Was haben wir zu... Wieder zurück zu Römer, Römer Kapitel 8. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Hey, das ist die Gesinnung Christi. Er ist für dich. Er ist dein Fürsprecher. Wir sollten die Natur Christi haben. Wir sind für Christus. Wir sind für unsere Geschwister. Wir haben die frohe Botschaft zu verkündigen. Wir sind nicht hier, um auf die Mächte der Finsternis herumzuschlagen. Nur das Wort Gottes zu verkündigen und die Finsternis weicht. Als Soldat habe ich etwas gelernt, was mir unheimlich geholfen hat. Und zwar, uns wurde gelehrt, dass wir abends im Kampf niemals ein Streichholz einzünden dürften. Der Feind würde uns sofort sehen. Wir sollten ja nicht einmal uns bücken, die Zigarette anzünden und dann aufstehen und meinen, es ist alles lässig und an der Zigarette ziehen. Denn wenn man in eine dunkle Nacht nur an eine Zigarette zieht, sieht man es in 1 Kilometer Entfernung. Das ist Wahnsinn. Komischerweise, indem dass wir Licht und Salz sind, provozieren wir. Der eine wird hingezogen zum Licht, der sucht das Licht, der andere wehrt sich, weil er bloßgestellt wird in seine Selbstgerechtigkeit. Er lässt seine Gerechtigkeit nicht los, er ist selbst gerecht und wehrt sich und greift an. Deswegen sagt ja Jesus, schmeißt nicht die Perlen vor den Schweinen. Sagt Menschen nicht Dinge, die sie nicht verstehen, mit denen sie nicht umgehen, dann sie würden provoziert werden und werden zurückschlagen. Das heißt, wir sind nicht da, um Menschen zu schlagen mit dem Evangelium. Wir sind da, wo Gott Türen öffnet. Das Paulus, ich wollte kommen, aber die Tür war nicht offen. Also betete und ging einen anderen Weg. Gestern Abend an der Tankstelle habe ich mir noch was zu knabbern gesucht und eine Flasche Brause noch geholt. Es war ja sonst alles zu. Und der Mann da oben, der war sowas von nett. Das kennen wir in Norddeutschland nicht. So ein freundlicher Mann. Und ich habe mit ihm einfach geklönt. Da war anscheinend eine offene Tür. Ich mache mir den Weg noch heute Abend noch mal hin oder heute Nachmittag noch mal hin, wenn Gott es schenkt, und will ihm ein Buch mitnehmen zum Lesen, weil ich meine, da hat Gott eine Tür geöffnet. Aber wir sitzen damals als Freak, wir wollten die Welt bekehren. Wir wussten alles besser. Und haben uns nur Ärger. Bei uns gab es Streit in der Teestube. Leute sind gekommen, um uns zu beweisen, dass wir falsch sind. Und wir wollen unbedingt alle Menschen bekehren. In Hannover, und das ist nicht. Der Geist Gottes tut das. Es geschieht alles in alle Freiheit. Zurück zu Korinther. Ich bin ständig am Hin- und Herschlagen. Eine liebe Schwester aus der Baptistengemeinde in Stadthagen war bei uns zu Besuch vor einigen Wochen und sagte zu mir, ihre Tochter geht nach Indien im Bombay-Projekt, um da mitzuarbeiten, und sie waren bei uns, um uns persönlich kennenzulernen, bevor sie abreist. Und sie sagte, Peter, das habe ich noch nie erlebt. kommt aus einer Baptistengemeinde, in Stadthagen, dass Menschen ihre Bibel mitbringen und dass sie nachschlagen und dass sie die Stellen suchen. Kenne ich nicht. Ist das nicht heftig? Prüfet alles. Sonst erzählt euch der Pastor ein vom Pferd. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Wegen Speise und Trank, seht ihr? Das eine ist Philosophie und das andere sind Werken. Oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des zukünftigen, vergänglich Materies gehörte die Zeit hinein. Aber wenn wir einmal im Himmel sind, werden wir diese Zeit nicht mehr bedenken. Die Herrlichkeit ist so herrlich, dass wir nicht mehr zurückschauen werden. Deswegen dürfte auch Abrahams Frau oder Lots Frau, entschuldigt, Lot, sagt ihr, nicht zurückschauen. Wir werden nicht zurückschauen. Wir werden diese Welt nicht vermissen. Ich weiß nicht einmal, ob wir uns da oben erkennen werden, weil die Herrlichkeit so herrlich ist, dass wir in der Gegenwart Gottes alles andere vergessen. Es geht wie in deine Beziehung zu deiner Frau oder zu deinem Mann oder zu denjenigen, den du liebst. Plötzlich ist die Welt weg und ist nur noch sie da oder er da. Man vergisst alles. Lasst euch den Siegespreis wieder zurück zu diesem Bild. Der Feind ist besiegt, ein und für alle Male, entmachtet, entwaffnet. Und lasst euch diesen Sieg, der Christus für euch errungen hat, nicht nehmen. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt an falsche Demut. Hey, ich dachte auch oft, Mann, der Mann ist ja so demütig. Diese Rockgruppen, die sind ja so demütig. Sie ziehen eine ab. Und die reißen das ganze Publikum, die ganze Jugend auf sich, die machen sich auf, die machen ein Herr und dann sagen sie, all for Jesus. Ich bin selber ein Rock-Fan, ich liebe Hard Rock, ich höre harte christliche Musik. Bitte versteht mich nicht falsch. Es geht hier um Demut oder falsche Demut und da müssen wir wahnsinnig aufpassen. Die Frommen sind falsch demütig. Die erscheinen, die machen den äußeren Schein. Sie sind geübt in falsche Demut. Wir müssen aufpassen. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt an falsche Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er erkannt, geschaut, begriffen hat. Und ist ohne Grund, er scheint demütig zu sein, aber in seinem Herzen ist er, da ist ein Luftballon drin, er hebt ab, ist alles nur Luft innen drin, kein Evangelium, aufgeblasen in seinen fleischlichen Sinn. Und hält sich nicht an das Haupt, von dem der Herr der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Er fügt sich nicht die Ordnung der Gemeinde. Und in Hannover gibt es 12 Gemeinden mindestens, die entstanden sind aus anderen Gemeinden. Freie evangelisch, evangelisch, frei charismatisch, nicht charismatisch. Da ist irgendwo ein junger Mann, er meinte, er ist Pastor. Es gibt Krach mit dem leitenden Pastor. Es wird alles ganz ruhig gehalten, damit ja keiner es mitbekommt. Aber im Grunde ist es Rebellion. Er fügt sich nicht der Ordnung. Er hat eine zusätzliche Erkenntnis. Und weil er diese zusätzliche Erkenntnis, das sind Fakten. Die siehst du überall in allen Städten. Der Pastor fügt sich der Ordnung der Gemeinde nicht und er zieht ein paar Unzufriedene mit, die dacken alle ab. Sie waren in der Gemeinde, wo sie herkommen, unzufrieden und sie sind auch in der kommenden Gemeinde unzufrieden. Und so die Gemeinde sich abgespaltet, bringt Frucht von Spaltung und sie spaltet sich wieder. Also ordnet euch. unter Gott sorgt für euch. Gott lässt es nicht zu, dass der Pastor euch um die Nase herumführt, euch betrügt. Er deckt auf, er sorgt für die Seinen. Er lässt dich nicht im Stich, wenn du ein aufrichtiges Herz hast. Wenn die Gemeinde aufrichtig ist und der Pastor unaufrichtig, dann wird Gott ihn verdrängen. Denn er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Wo? In der Welt. Wie viel mehr tut er das nicht? Für die Seinen, die ihn vertrauen in der Gemeinde? So ist es, aufgeblasen in seinen fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, hatten wir gesehen, 20. Er fügt sich nicht diese Ordnung Gottes. Wir sind doch als Deutsche, sage ich, wir mal, ich bin kein Deutscher, aber dennoch, ich liebe auch Ordnung, ständig. Meine Tochter kommt in der Wohnung rein, Pullover aus, Schuhe aus, und ich komme dann abends von der Arbeit 6 Stunden später und ihr Pulli liegt noch da, ihre Schuhe, macht die Tür auf und fall fast auf die Schnauze. Warum? Ich gehe in ihr, die ist so süß, die Lea, die ist mein Schnuckiputz. Ich liebe sie vom ganzen Herzen, aber mit Ordnung hat sie nichts im Sinn. Und ich sage, Mann, als Soldat habe ich eins gelernt und wir sind hier im Krieg. Wir sind alles im Kriegszustand. Habe ich eins gelernt und das war Ordnung. Ich konnte nachts aufstehen. Wir müssen dann mitten in der Nacht raus. In 5 Minuten müssen wir mit Vollgepäck, Gewehr und alles andere draußen vor der Kaserne stehen. Und ich konnte im Dunkel meine Socken, meine Unterhose, meine Zahnbürste, mein Gewehr, meine Munition im Dunkel, zack. Seid immer bereit. Der Herr könnte jede Minute kommen. Du könntest auch jede Minute gefordert sein. Paulus sagt das zu Timotheus. Hey, Timmy, studiere das Wort, Timmy, mein Sohn. Und du musst in der Lage sein, es anzuwenden, es auszulegen. Denn wir sind im Kriegeszustand und du musst das Wort kennen und es auch auslegen können. Das ist nicht für Pastoren oder nicht nur für Pastoren, das ist für jedes Gemeindeglied. Wenn du den Herrn dienen willst, musst du das Werkzeug auswendig kennen und das ist doch eine gewaltige Herausforderung. Du musst es kennen und anwenden können, inspiriert durch den Heiligen Geist. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst euch denn Satzungen auferlegen, als lebet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden, oben rein, unten raus. Letzten Endes, das ist sehr schön formuliert. Und das verunreinigt dich nicht. Was du dir reintust, was aus der Quelle deines Herzens, Beatitudes, das, was du bist, das verunreinigt dich und dann irgendwann die ganze Gemeinde. Wir haben zu ringen mit dem Bruder, der Diakon in der Gemeinde ist im Moment, weil er nicht entsprechend der Wahrheit wandelt. Um das nett zu formulieren. Es hat ihn jahrelang belastet, sein Leben betrübt. Nun geht es auf die Gemeinde über. Nun müssen wir zu ihm gehen und sagen, Fritz, wir haben dich lieb, aber das geht nicht. Du zerstörst dein Leben und entmutigst deine Brüder. Du steckst die Gemeinde an mit Unwahrheit. Das geht nicht. Tut uns leid. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, wie der Engel des Lichtes. Es erscheint geistlich zu sein. Und ich weiß es nicht, euch geht es doch bestimmt genauso wie mit mir. Wir gehen hin, wir hören uns Veranstaltungen, wir hören von diesen großen Männern Gottes und alle sind so begeistert. Und da gehen wir doch als treue, Geschwister hin, nehmen unsere Bibel mit und beten und prüfen, oder? Macht ihr das auch? Aber wir könnten uns viel sparen am Suchen Wir reisen den einen nach und den anderen. Na, Bonke, Billy Graham, Derek Prince, sind alle große Männer? Hey, nee, es gibt nur ein Großer, es gibt nur ein Haupt, es gibt nur ein Hirte, wir sind alle Hirtenhunde. Und Gott schenkt es den Seinen, wenn sie pennen in der Gemeinde. Und wir haben auch solche, die von der Straße kommen bei uns. Ne? Ein ganz lieber Bruder wohnt draußen. Ne? Er will nicht, das ist seine Kultur, er lebt den freien Sommer und Winter, der Armin. Ne? Und kommt in die Wärme der Gemeinde. Er hat sich bekehrt, hat sich noch nicht taufen lassen, aber er gehört, Jesus ist mein Bruder. Aber kaum stehe ich da vorne, oh, er sitzt immer hinten in der Ecke am selben Platz. Ne? Und das ist so ermutigend. Das ist für mich so ermutigend. Ich denke, hey, danke dir. Ne? Na, die Leute kippen zwar nicht um, aber die schlafen ein. Die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeiten und Demut. Sie scheinen geistlich zu sein, sind's aber nicht. Reiß doch diesen Menschen nicht nach. Gott hat doch alles in der Gemeinde hineingepflanzt. Grünstadt ist eine vollkommene Gemeinde in dem Sinn, dass alles vorhanden ist an Gaben. Das sehe ich hier bei euch. Das bewegt mich so, euch zu sehen. Ich meine Dinge zu sehen in euer Leben. Gott hat eine komplette Familie. Papa, Mama und Kinder. Ihr braucht die Nachbarn nicht. Ihr müsst nicht ständig. Da sind Christen, die Komplexe haben. Die suchen Dinge, die Gott nicht geben will und sind unzufrieden in der Gemeinde und mussten dann irgendwo aus der Familie ausbringen. Gott hat alles hineingepflanzt. Auch in die lokale Gemeinde. Auch in Calvary Chapel Grünstadt. Es ist alles da. Sucht doch Gott zusammen im Gebet. Im Fasten, im Beten. Und das ist jetzt das Thema, wozu wir jetzt noch 7 Minuten haben. Denn ich habe Gott gesagt, ich mache Schluss um 11:30 und quäle meine Geschwister nicht mit 1¼ Stunde Verkündigung. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Dieses Wort suchen, was bedeutet das? Jakob, ich lasse dich nicht los, solltest du mich nicht segnen. So frech. Der Jakob war ja unverschämt. Komisch, ne, mit Jakob und Esau. Schon im Bauch, die Mama hatte solch einen Krieg da drin. Was ist hier los, Herr? Erklär mir das doch bloß. Lies doch die Geschichte, 1. Mose 25. Da ist ein Krieg in mir. Es sind 2 Menschen mit 2 verschiedenen Gesinnungen. Ne? Wollen wir einfach sagen, Gott und der Teufel sind da drin. Und es war tatsächlich so. Esau hatte überhaupt keine Achtung vor Gott. Nach außen hin sah er wie ein Krieger aus. Die Gesinnung stimmte aber nicht. Und sein Papa liebte ihn so sehr. Der war so ein Typ, ne? Eine Brust, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Ne? Wie der Joe hat. So eine Brust wollte ich immer haben, voller Haare. Und dann, ne? Rote Haare, feurige Lacke. Und er war ein Jäger. Ein Aufreißer, kämpfte mit bloßen Händen mit Löwen. Ne? So ein Typ war das. Und schleppte und gab's Papa. Und Papa, das war lecker, das hat ihm so geschmeckt. Er freute sich an seinen Sohn. Aber Jakob war Mamas Junge, er war in der Küche. Und hatte Pläne geschmiedet mit seiner Mama. Dann Jakob, das Wort Gottes, war Mama Junge. Lästig. Aber an einer Stelle macht sich bemerkbar, der eine, der Erstgeborene, hat keine Achtung vor Gott und er verliert sein Recht als Erstgeborener, weil er nicht sagt, Herr, wenn du mich nicht segnest, lass ich dich nicht los. Das war Jakob, der war ein Schlitzohr, da musste Gott dran arbeiten, er musste ihn zurechtfallen, er musste ihm schleifen. Aber da im Kern war das, was Gott suchte, wie bei David.
Ehebrecher. Aber im Herzen hatte Gott da was gesehen. Denn Gott lässt sich nicht täuschen von den Äußeren. Von Esau und wie schön er war, mit seinen stechenden blauen Augen und seine lange rotblonde Haare, seine haarige Brust und seine Muskeln. Jakob war blass wie meine Küche. Na, aber etwas war tief in ihm drin. Esau war nur außen. Er sah heilig aus. Aber der Jakob hatte ein anderes Herz. Und er war bereit, seine Linsensuppe herzugeben. War nicht viel, oder? Esau, na, vom Bauch her lebte, nie hatte Hunger. Gib her, Alter, egal was kostet, muss ich haben. Muss ich haben, egal was das kostet. Das ist okay, wenn du das Reich Gottes meinst mit dieser Gesinnung. Dann du sollst ein Feld kaufen, du sollst nach Hause gehen und du sollst alles verkaufen, um dieses Feld zu kaufen. Matthäus Kapitel, ich weiß es nicht, Anfang Matthäus da. Um dieses Feld zu kaufen, woran des Schatz begraben ist. Aber wofür hat Esau sein Geburtsrecht verkauft? Für materielle Dinge. Eine Linsensuppe, 20 Minuten, na? Ist nur noch ein Pups da, ist nichts mehr, ist nur Linsen. Aber Esau hatte etwas, was ewig war. Er hatte ihn das Bewusstsein. Und später, ja, ich habe oft über Esau nachgedacht, über Jakob. Ich dachte, da muss viel mehr dran sein, das ist nicht nur ein Schlitzohr gewesen. Ja, er war ein Betrüger und er hat auch na, viel mit seinem Schwiegervater deswegen Ärger gehabt mit Betrug. Er wurde betrogen. Aber war er wirklich ein Betrüger im Sinn des Geburtsrechts? Nein. Das war ein ehrliches Geschäft. Und normalerweise hätte sein Vater ihm nicht freiwillig gesegnet. Dann irgendwo sein Vater auch nicht ganz koscher. Natürlich wusste er auch nicht über diesen Handel. Aber Gott hat das so geführt, dass ne, der Papa Jakob segnete, ganz offiziell. Also es war auch im Gottes Sinne. Suchen. Sucht wie Jakob. Wir, heute Morgen haben wir auch am Tisch, ja, das Thema Fehler, Unzulänglichkeit, oder gestern Abend auch am Tisch, Fehler, Unzulänglichkeit. Ey, dafür ist Jesus gestorben. Ab nach vorne. Du hast eine Gabe. Gott wird sie schleifen. Du wirst daneben singen, du wirst daneben spielen, du wirst daneben verkündigen. Aber wenn Gott die Gabe gegeben hat, wird er das schleifen. Und in dein Versagen wird er dich demütig machen. Und irgendwann bist du dann zurechtgeschliffen und wirst viel Frucht bringen, weil du ständig beschnitten worden bist, oder? Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Da ist unser Schatz, dem gilt doch unsere erste Liebe, der uns zuerst geliebt hat. Wo sitzt er zu Rechten Gottes? Was tut er? Steht er und tobt er? Bedroht er? Er sitzt. Und Gott sitzt. Und David spricht in dem Psalm, sagt, Gott sitzt und lacht über seine Feinde. Zurück zu diesem Vers. Abgeführt. Gebunden in Ketten. Kein Schwert mehr. Kein Speer mehr. Nichts. Nackt. In Ketten. Und Gott sitzt und lacht. Wir sollen auch sitzen und lachen. Wieder zurück zu dem, was wir gestern früh, die Ruhe in dem, was Gott für uns gewirkt hat, die Ruhe von unseren Werken. Also suchen kann warten bedeuten. Und darüber spricht David auch in dem Psalm. Suchen kann warten bedeuten. Aber warten ist immer aktiv. Ich meditiere. Ein Hindu sagt mir, ich meditiere. Und das ist ins Nichts hinein. Wir Christen meditieren auch. Wir meditieren auf das Wort. Wir richten, es ist aktiv zum Wort hin. Das Warten auf Gott ist aktiv. Es hat mit Erwartung zu tun. Ich warte, weil ich weiß, er wird handeln. Es ist nicht wurscht, egal. Es ist nicht Sofa-Christentum. Es ist von Gott erwarten. Das ist Warten im christlichen Sinn. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Zurück zu diesem Zustand. Die Gefangenen sind entmachtet und abgeführt. Du bist in Christus begraben worden und er sagt dir, du bist tot. Das ist dein Zustand. So sieht Gott dich. Deswegen sieht er nur Gutes, weil Gott sieht, dass das Alte vergangen ist. Siehe, es ist alles geworden. Der alte Mensch ist tot. Ich weiß nicht, ob ihr das probiert habt. Ihr müsst das mal probieren bei der nächsten Beerdigung. Geht doch mal zum Toten hin und sticht ihn einmal in den Rippen. Er reagiert nicht. Reagiert nicht. Ist tot. Ich werde aufgestochen in der Gemeinde. Von den Frommen und auch von anderen Brüdern. Und es gehört zum Dienst dazu. Ich bin tot. Ich reagiere nicht drauf. Wenn ich vom Geist geführt werde, wenn ich vom Fleisch geführt werde, bin ich in Schotte und ich reagiere. Und ich haue ihn noch einmal auf die Schnauze. Und ich mache es öffentlich. Und dann muss ich mich anschließend entschuldigen. Das mache ich im Diakontreff, im Ältestentreff. Geschwister, es tut mir leid. Das war daneben. Das war nicht aus dem Geist. Euer Pastor war mal wieder im Fleisch. Bitte vergibt mir. Das macht uns stark in der Gemeinschaft. Mut, Mut, sich zu fügen. Demut. Mut, sich zu beugen. Und wenn du uns so einen Pastor hast, kannst du ihm vertrauen. Du kannst ihm vertrauen. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbar wird, dann werdet ihr offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Wir sind gestorben, begraben mit Christus, um auferstehen zum neuen Leben. Was für ein Leben? Ein ewiges Leben. Nicht vergänglich, auch nicht, ne? Im Same ist es nicht vergänglich. Ruben, David, Leerlein, Naemi, Jason habe ich gezeugt mit vergänglichen Samen. Aber mein Papa im Himmel, ihr Papa hat etwas anders getan da. Er hat auch gezeugt. Ein unvergänglicher Same. Und das kann der Widersacher dir nicht nehmen. Dir nicht und auch deinen Kindern. Denn er ist entmachtet, entwaffnet. Und er kann uns nicht anhaben, so lange und wieder zurück zu dem, was Mose sagte. Oder was Paulus sagte über Mose, er war nicht leichtsinnig. Nicht. Er hat die Finsternis nicht provoziert. Ich überlasse das Gott, wir müssen da aufpassen. Auch gerade im Thema gestern Abend, wir müssen aufpassen. Es gibt da Grenzen. Unsere Botschaft ist eine frohe Botschaft. Es ist Liebe, Hoffnung und Glauben. Es ist positiv, es ist nicht negativ. Wir sind nicht berufen, unsere Brüder und Schwestern zu schlagen, die irgendwo daneben handeln, verführt werden aus irgendeinem Grund. Wir sind da, um geduldig zu sein, sie aufzuerbauen, für sie zu beten. Aber dennoch müssen wir Salz und Licht sein, wie Paulus sagt. Ich lasse es mir nicht nehmen, auch nicht eine Stunde. Salz und Licht will ich sein, ein Wächter über die Gemeinde. Und deswegen deckt er diese Dinge auf, aber er tut sie in Jesus Namen. Vater, wir danken dir für diese Zeit heute Morgen. Ich möchte dir danken für meine Geschwister. Und wir sind gestern zu dir gekommen und haben dich gebeten, dass du Frank segnest. Wir bitten das auch für heute. Conny sehnt sich danach, dass er zum Leben findet, Und wir bitten dich, tu dies und wir lassen dich nicht los, wie Jakob, bis du es getan hast. Und wir bitten das auch für Gabi, Jesus. Und wir bitten dich für alle anderen Frauen und Männer in der Gemeinde. Du wirst es tun, wenn wir nur dir vertrauen. Du bist so gut.